Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass du auch diesen Sonntag wieder mit dabei bist. Und heute geht es um Erzählperspektiven. Aber bevor ich dir jetzt einen kurzen Überblick über die vier verschiedenen Erzählperspektiven gebe, möchte ich noch ganz kurz auf das neue Bonus-Interview hinweisen, das es schon aktuell auf Patreon zum Anhören gibt. Und zwar habe ich das mit Mira Valentin zusammen aufgenommen. Mira war ja damals mein zweiter Podcast-Gast. Da haben wir in dieser Folge über Self-Branding gesprochen und wie man den eigenen Autorennamen als Marke aufbaut. Also falls du diese Folge noch nicht kennst, dann unbedingte Hörempfehlung. In dem Bonus-Interview ging es jetzt um das Geheimnis fesselnder Geschichten. Ja, du hast richtig gehört. Mira hat ihr Geheimnis für fesselnde Geschichten verraten. Und wenn du schon mal eins ihrer Bücher gelesen hast, dann weißt du, wie extrem fesselnd sie sind. Deshalb, ja, solltest du unbedingt mal auf Patreon vorbeischauen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode. Und jetzt spiele ich noch einen ganz kleinen Auszug oder man könnte es auch Trailer nennen, aus dieser Bonusfolge mit Mira Valentin ein.
Der Höhepunkt und die Angst um die Charaktere, das kann man natürlich auf ganz verschiedene Arten aufbauen. Aber zum Beispiel, was mir immer wieder hilft, was ich gern mache, ist da einfach ein schnelles Hin und Her. Also insgesamt im Erzähltempo schneller zu werden. Gerade, also ist auch egal, ob das jetzt eine Schlacht ist oder irgendwas anderes. Irgendwas passiert ja meistens, wo man dann Angst kriegt um die geliebten Protagonisten. Und wenn man da also zum Beispiel kurze Sätze bringt und dann, ich habe es auch einmal so gemacht, dass ich ganz schnell in den Kapiteln hin und her gesprungen bin, denn die Kapitel waren aus der Sicht von zwei Protagonisten und dann haben die halt wirklich abwechselnd erzählt, was ihnen an verschiedenen Enden einer Schlacht gerade passiert und es ging dann wirklich im, sage ich mal, Zwei-Seiten-Takt hin und her. Also da war dann echt auch mal ein Kapitel nur 2 oder 3 Seiten lang, dass man da wirklich auch Tempo reinbringt, ja, also sowohl in den Aufbau eines Satzes als auch in den Aufbau eines Kapitels.
Nun aber wieder zurück zum heutigen Thema der richtigen Erzählperspektive finden. Und bevor es losgeht, wollte ich dir noch einen kurzen Überblick über die vier verschiedenen Erzählperspektiven geben. Also das sind zum einen der auktoriale Erzähler, der ist so allwissend, ein bisschen kann man es sich vorstellen wie Gott, ein außenstehender Beobachter, der das Geschehen von oben observiert. Dann gibt es den neutralen Erzähler, der erzählt quasi die Geschichte ohne irgendwelche Wertungen oder Kommentare oder irgendwelche Gedanken und Innenansichten der Personen. Also man kann es sich so vorstellen, wie wenn man zum Beispiel ein Theaterstück liest, also es gibt quasi keinen Erzähler, beziehungsweise dieser ist eben unsichtbar. Dann gibt es den personalen Erzähler, den kann man entweder aus der Sicht von einer oder auch ja mehreren Personen darstellen. Und ja, der personale Erzähler, der ist so ein bisschen das Pendant zum Ich-Erzähler, also finde ich zumindest. Der Ich-Erzähler, der ist eben aus der Ich-Perspektive geschrieben und den nutzt man ja gerne, wenn man Nähe schaffen will und dabei auch direkt die Gedankengänge und inneren Monologe des Ich-Erzählers oder der Ich-Erzählerin eben darstellen möchte. Und ja, beim personalen Erzähler ist das eben ähnlich. Da kann man auch Gedanken darstellen, aber es ist vielleicht nicht ein ganz so ausschweifendes Innenleben oder man hat nicht so viele innere Monologe, wie es beim Ich-Erzähler der Fall wäre. Aber was so genau diese feinen Unterschiede sind, das erzählt Isabel Abedi jetzt dann auch gleich im Interview. Auf jeden Fall ist die Wahl der Erzählperspektive unglaublich wichtig, denn es hat einfach was damit zu tun, welche Stimme man seiner Geschichte verleiht. Also der Erzähler, der ist ja eben die Stimme, die deine Geschichte erzählt. Und deswegen ist die Wahl der Erzählperspektive auch etwas, was man sich sehr genau überlegen sollte und was auf jeden Fall auch zum Genre des Romans passen sollte und zu der Art, wie man eben die Geschichte erzählen möchte. Es hat was damit zu tun, was man ausdrücken möchte und ja, demnach sollte man sich eben solche Fragen stellen, wie möchte ich mehr Nähe oder mehr Distanz? Möchte ich einen umfassenden, weiten Blick für den Leser oder die Leserin von außen bieten? Oder möchte ich lieber die beschränkte Sichtweise eines einzelnen Charakters darstellen? Ich finde, man kann auf jeden Fall auch mal, wenn man sich wirklich nicht sicher ist, ein paar verschiedene Erzählperspektiven ausprobieren. Vielleicht schreibt man einfach mal so die ersten paar Seiten seines Romans in verschiedenen Erzählperspektiven und schaut dann, welche Erzählstimme am besten zum Romaninhalt und der darin vermittelten Stimmung passen. So viel nun zu meinen einleitenden Worten zu der Erzählperspektive. Ich hoffe, der kleine Überblick hat dir schon mal etwas weitergeholfen. Und ja, jetzt würde ich sagen, steigen wir mal richtig tief in das Thema ein mit Isabel Abedi, die nämlich auch jede Menge toller Tipps und Beispiele mitgebracht hat. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Hallo Isabel, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo Julia, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, und wir haben ja heute auch ein richtig interessantes Thema. Und zwar geht es darum, wie man die richtige Erzählperspektive findet. Und da würde ich dich gleich gerne mal zum Einstieg fragen, ob du denn eine Lieblingserzählperspektive hast, also sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen.
Ich habe eine Perspektive, die ich am wenigsten mag. Mhm. Das ist die Auktoriale. Da können wir dann ja vielleicht später nochmal drüber sprechen, was das ist. Aber das ist im Groben der Erzähler, der gottgleich über allen schwebt und in alle Köpfe hineingucken kann. Und das finde ich total verwirrend. Thomas Mann macht das in manchen Büchern. Da ist es mir nicht so aufgefallen. Aber das ist die, die ich am wenigsten mag. Und was ich am liebsten mag, ist schwer zu beantworten, wenn ich mich entscheiden müsste, die Ich-Perspektive.
Ja, vielleicht genau tun wir gleich mal damit anfangen, was denn so die Unterschiede bei den einzelnen Erzählperspektiven sind, damit man sich da eben was drunter vorstellen kann. Jetzt hast du ja schon zwei erwähnt. Vielleicht magst du auch die anderen mal aufzählen und so einen kurzen Überblick geben.
Genau, und was mir da ganz wichtig ist, ich steige jetzt intuitiv in das Gespräch, weil ich das am schönsten finde. Dann kommt einfach auch das aus mir raus, was rauskommt und nicht, was ich mir jetzt nochmal angelesen oder zurückgelesen habe. Das soll ja kein Vortrag werden. Und deswegen ist mir nochmal wichtig zu sagen, das, was ich jetzt erzähle, kommt von mir und ist natürlich ich bin keine Professorin, ich bin keine studierte Germanistin oder ich habe das nicht studiert, ich habe das Learning by Doing mir angeeignet und insofern ist es vielleicht nicht vollständig oder ist auch der ein oder andere, würde man sagen, Fehler darin, kann ja sein. Also die Perspektiven, die ich kenne, mir fallen jetzt vier ein. Das ist die, ich zähle sie mal auf, das ist die Ich-Perspektive. Das ist der personelle Erzähler. Das ist der auktoriale Erzähler. Und beim personellen Erzähler, das wäre jetzt die vier oder eben A und B. Es gibt dann Bücher, die sind immer nur von ein und derselben, also das ist ein personeller Erzähler. Und dann gibt es aber auch Bücher, in denen verschiedene personelle Erzähler zu Wort kommen. Das ist beispielsweise in Herr der Diebe oder in Tintenherz von der Cornelia Funke so, oder bei mir ist es in der verbotenen Welt so. Genau. Du fragst einfach immer nach oder hakst nach, wo du nochmal tiefer rein willst.
Ja, also ich finde ja so am stärksten grenzt sich ja schon der Ich-Erzähler eigentlich von den anderen Perspektiven ab. Vielleicht magst du da einfach nochmal so ein bisschen die Unterschiede, Vor- und Nachteile erklären.
Also nochmal zum personellen Erzähler, weil das wissen viele nicht. Ich sage nochmal, also der Ich-Erzähler ist klar, ich erzähle den Text. Das ist völlig klar. Der personelle Erzähler unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Ich-Erzähler. Da ist es einfach nur in der dritten Person geschrieben, aber er, sie, sieht ja auch nur das, was er oder sie sieht. Das heißt, wenn wir in die Perspektive eines personellen Erzählers einsteigen, dann können wir auch nicht erfahren, was die anderen Figuren in diesem Buch denken, sondern wir sehen genauso wie beim Ich-Erzähler oder der Ich-Erzählerin die Welt durch die Augen des personellen Erzählers. Und wenn es verschiedene personelle Erzähler, Perspektiven nennt man das dann auch, in einem Roman gibt, dann kann man die einander gegenüberstellen. Also wenn zum Beispiel ein Buch von zwei Figuren erzählt wird, ist ja ein Klassiker. Zwei Romane, die ich gerade übersetzt habe von der Amy Giles. Jetzt ist alles, was wir haben, und Jene Nacht ist unser Schatten. Die sind beide aus zwei Ich-Perspektiven erzählt. Ist beides Male ein Paar, also ein Junge und ein Mädchen. Stimmt das, was ich gerade erzähle? Es stimmt nicht, was ich gerade erzähle. Jene Nacht ist unser Schatten. Das wird aus zwei Perspektiven erzählt. Lukas und Jess erzählen die Geschichte. Und Jene Nacht ist unser Schatten wird ganz aus der Ich-Perspektive erzählt. Genau. Du hattest gefragt, was der Unterschied zwischen Ich-Erzähler und personeller Erzähler ist, richtig?
Genau, ja. Also ich finde ja, beziehungsweise ich erzähle und auch so den anderen Auktorialen und sowas.
Genau, dann hole ich den dritten nochmal mit ins Boot. Der auktoriale Erzähler, ich gender das jetzt nicht, das gilt natürlich auch für die auktoriale Erzählerin, ist im Prinzip Gott.
Ja, ist allwissend.
Allwissend, kann in alle Köpfe einsteigen. Das heißt, die auktoriale Erzählerin weiß jetzt nicht nur, was Isabel gerade sagt und denkt, sondern sie weiß auch, was Julia gerade sagt und denkt. Und sie weiß womöglich auch, was Isabels Lebensgefährtin Sarah gerade denkt, die im anderen Zimmer sitzt, oder was gerade hinter Julias Rücken passiert. Und sie weiß einfach alles. Das ist die auktoriale Erzählerin oder der auktoriale Erzähler. Und das hat den großen Vorteil, eben der lesende Mensch kann über alles Bescheid wissen, kann in alle Köpfe gucken, wie der Schreibende dann eben auch. Und das für mich persönlich Nachteilige ist, dass es dadurch ja allgemeiner wird und ich finde es schöner, und das ist jetzt wirklich extrem subjektiv, im Kopf einer Figur oder verschiedenen Figuren zu stecken. Und ich finde es auch total spannend, ein und dieselbe Situation aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Also das finde ich an dieser Perspektive vom personellen Erzähler spannend oder der personellen Erzählerin, wenn eine und dieselbe Geschichte eben abwechselnd aus diesen beiden Perspektiven erzählt wird. Das geht in der Ich-Perspektive ganz genauso. Dann können wir sehen, wie ein und dieselbe Situation oder auch nur ein und derselbe Gegenstand komplett unterschiedlich empfunden wird von den beiden Figuren. Und der Unterschied eben zwischen dem Personellen und dem Ich-Erzähler ist im Wesentlichen, ich ist ich, erste Person. Und personeller Erzähler ist er oder sie. Der weitere Unterschied ist, da kommen wir dann vielleicht später nochmal hin, ist dann stilistisch, Ich-Perspektive ist stilistisch anders als eine personelle Perspektive für mich. Und letztes, es gibt natürlich auch noch die Perspektive der zweiten Person oder sogar also du und wir. Mhm. Das geht natürlich auch. Ich habe auch Bücher gelesen. Ich habe ein wunderschönes Kinderbuch, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber das habe ich sehr geliebt. Das ist eine Vatergeschichte. Junge reist zum Vater nach Griechenland, verliebt sich in ein Mädchen und dann beginnt so eine Dreierfreundschaft. Wunderschöne Geschichte. Und das ist in der zweiten Person geschrieben. Und das ist auch spannend, weil du als Leserin die ganze Zeit das Gefühl hast, du wirst angesprochen. Und das macht nochmal psychologisch was ganz Spannendes. So, das wären jetzt die, da habe ich mich jetzt nochmal ergänzt um eine weitere Perspektive.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe es jetzt zwar nicht gelesen, aber ich glaube, das Buch You, das wird nämlich auch aus dieser Du-Perspektive geschrieben, also erzählt.
Ja, You habe ich gehört, das habe ich nicht gelesen. Und dann gibt es nicht von Zoran Drenka einen Thriller, wo der in der Du-Form geschrieben ist und wo du quasi die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist der Böse. Das ist auch krass. Also
das hört sich aber auch interessant an, ja. Mhm. Ja, also wenn man sowas macht, das ist ja dann schon eine ganz bewusste Entscheidung und es kann halt auch mal dich wirklich abgrenzen von anderen Romanen, wenn man so eine besondere Erzählperspektive wählt.
Absolut.
Jetzt hast ja du gerade eben schon so angeschnitten, dass es für dich auch stilistisch einen Unterschied macht, was man wählt. Vielleicht wollen wir jetzt da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm.
Also stilistisch, und das kann ich eben wirklich nur intuitiv beantworten. Ich habe, wir sind ja jetzt nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Deswegen lese ich das mal vor. Es gibt also meine Bibel des Schreibens, mit der ich damals angefangen habe, die heißt Kreativ schreiben, Handwerk und Techniken des Erzählens von Fritz Gesing. Ist im Dumont Verlag erschienen. Und da ist die Erzählperspektive ein ganz breiter, weiter, tiefer Teil dieses Buches. Und durch den habe ich mich durchgeforstet. Das kann ich, wenn es darum geht, jemand möchte gerne wirklich etwas von einem Profi, der also über das Schreiben schreibt, lernen, dann würde ich immer, immer dieses Buch empfehlen. Und ich hoffe auch, dass es das noch gibt. Ich weiß nicht, ob es noch verlegt wird, aber sowas kriegt man ja bestimmt auch antiquarisch. Und das ist absolut abgegriffen und ist, also das habe ich richtig durchstudiert, dieses Buch. Und wie gesagt, ich wollte es ja heute, da habe ich war dann eben verführt, da nochmal reinzugucken, aber dann habe ich gedacht, nein, wenn man Fritz Gesing lesen möchte, dann kann man ihn lesen und ich erzähle einfach so ein bisschen aus meinem Nähkästchen. Und ich schreibe sehr intuitiv, fühle mich auch sehr intuitiv in meine Figuren hinein und kann deswegen gar nicht theoretisch oder logisch erklären, warum ich mich für eine gewisse Perspektive entscheide. Bei Imago, das war ja mein erster Roman, da habe ich mich unbewusst für die dritte Person entschieden. Das ist die Geschichte von dem Mädchen Vanya, das ihren Vater nicht kennt und dann in zwei Welten lebt. In der Realität, in der es um die Vatersuche geht und in der Fiktion Imago, in ihre imaginierte Vaterwelt, in der sie dem Akrobaten Taro begegnet. Und das war intuitiv, dass ich die dritte Person gewählt habe. Und es ist eigentlich meine persönlichste Geschichte, auch wenn die nicht autobiografisch ist, aber das weiß auch, also das mache ich öffentlich, dass auch ich meinen Vater nicht kenne oder spät und nur sehr, sehr kurz kennengelernt habe. Also das ist für mich so ein Lebensthema, und das Vaterthema findet sich in all meinen Romanen in irgendeiner Form mehr oder weniger wieder. Aber insofern ist Imago mein persönlichstes Buch, auch wenn die Geschichte und die Figuren natürlich frei erfunden sind. Und ich kann jetzt rückwirkend viele, viele Jahre später, also das Buch ist, glaube ich, 2004 erschienen, also wahnsinnig lange her, kann ich sagen, ich glaube, für mich war das total wichtig, das in der dritten Person zu schreiben, einfach weil die Geschichte so, weil das Thema so ein irrsinnig persönliches ist für mich und weil ich dadurch beim Schreiben das Gefühl hatte, ich bin nicht die Figur, sondern eigentlich wie eine Tante oder jemand, der ihr über die Schulter guckt. Mhm. Und dann kam Lola, hier kommt Lola, und da war ich habe nicht drüber nachgedacht, aber Lola, das Kinderbuch, das war völlig klar, Lola erzählt diese Geschichte. Und da sagt sie ja auch, dass ihre beste Freundin Flo neben ihr sitzt und ihr beim Erzählen hilft, aber schreiben sagt sie, soll ich, und jetzt soll ich anfangen. Und da geht, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für die Ich-Perspektive, was in der Ich-Perspektive möglich ist. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, im Rheinland, gar nicht so weit weg von auch Cornelia Funkes Aufwachsort. Mhm. Haben wir dicht beieinander gewohnt, ohne es zu wissen. Und in dieser Gegend, also zumindest in der Düsseldorfer Gegend, sagt man vom Hölzgen aufs Stöcksgen kommen. Das ist so eine Redensart, die bedeutet, wenn man irgendwo anfängt und dann von einem Thema zum anderen kommt und den vermeintlichen Faden verliert, stimmt aber nicht, sondern ihn dann am Ende wiederfindet. Und das habe ich ganz, ganz stark, diese Eigenschaft. Also du stellst mir eine Frage und ich lauf los und das geht nicht geradeaus, sondern ich gehe in windige Winkel und irrige Richtungen und muss mich dann am Ende erinnern, was denn überhaupt die Frage gewesen ist, und komme dann darauf zurück. Und das macht die Lola beim Schreiben. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Also insofern ist das etwas, was sehr in mir steckt und was ich in der Lola, also in diesem Kind, halt total austoben konnte. Und das geht in der dritten Person nicht, weil, oder zumindest glaube ich schwieriger, weil in der dritten Person könnte ich sagen, Lola dachte, Lola überlegte, Lola fühlte sich so und so und so. Aber in der Ich-Figur, in der Ich-Perspektive kann ich ja alles, also ich höre mich denken, ich kann stottern, ich kann mich wiederholen, wenn ich das als Stilmittel haben möchte. Und das macht eine Ich-Perspektive für mich am spannendsten, weil ich das Gefühl habe, ich bin dadurch der Figur, über die ich schreibe, am nächsten. Und auch als Leserin bin ich der Figur, von der ich lese, am nächsten. Ich bin dann wirklich in ihrem Kopf. Ich finde, das kann die Ich-Perspektive am besten. Die dritte Perspektive kann theoretisch das auch alles, aber sie ist ein Stückchen distanzierter, wie ich eben an dem Beispiel von Vanya gesagt habe. Also in der dritten Person schaue ich der oder den Figuren, über die ich schreibe, über die Schulter und versetze mich in sie hinein.
Ja.
Und habe durch diese Distanz auch natürlich wieder andere Erzählmöglichkeiten.
Ja, also im Grunde habe ich mir auch schon so ähnliche Gedanken gemacht dazu wie du. Also ich finde nämlich auch, dass die Ich-Perspektive eigentlich die einzige Möglichkeit bietet, für wirklich vielleicht auch mal ein bisschen längere, ausschweifendere innere Monologe oder Gedankengänge. Wobei ich aber eben auch finde, also es kommt auf die Art von Roman eben an, den man schreibt, weil ich finde, dass so lange innere Monologe halt auch so ein bisschen ausbremsen und manchmal so dieses Tempo auch rausnehmen aus der Geschichte, dass es dann die Handlung nicht so schnell voranschreitet. Das heißt, wenn man da jetzt vielleicht mehr was schreibt, einen Roman, wo auch viel mit Action drin vorkommt, dann ist vielleicht so eine dritte Person als Erzählperspektive eben besser, wo man dann nicht diese vielen Monologe hat, weil dann einfach ja dieses Pacing schneller vorangeht und man nicht so ausgebremst wird.
Mhm. Und man kann es mischen, ne? Das habe ich ja in eigentlich, das muss ich mal überlegen, Imago ist komplett in der dritten Person geschrieben. Ich gehe jetzt mal nur zu den Jugendromanen. Dann kam Whisper und Whisper ist auch in der dritten Person geschrieben. Ist ganz interessant. Ich habe also waren meine ersten Romane, die habe ich in der dritten Person angefangen. Da ist es Noah. Aber in Whisper kommt eine andere Perspektive dazu, nämlich die Ich-Perspektive von Eliza, von der wir Tagebuchausschnitte lesen. Und jedes Kapitel beginnt ja mit so einem kleinen Zitat aus Elizas Juwel, was sich dann später als Tagebuch herausstellt. Jetzt hoffe ich, habe ich nicht zu viel gespoilert, aber darauf kommt der Lesende ziemlich schnell. Und das war spannend, weil dann kann man eben wirklich diese beiden Perspektiven kombinieren. Und gerade, was du gesagt hast, Action oder gerade im Thriller-Bereich ist es extrem beliebt und oft angewendet, dass du diese zweite, diese Perspektive des Bösewichts dazu nimmst in kurzen Sequenzen. Und das habe ich mir auch abgeguckt. Das habe ich in meinen Romanen dann in Isola und in der längsten Nacht gibt es jeweils, also Isola und die längste Nacht sind beide aus der Ich-Perspektive der jeweiligen Protagonistin geschrieben. Also in Isola ist es Vera und in der längsten Nacht ist es Vita. Aber in beiden Büchern gibt es eine zweite Perspektive. Und in beiden Büchern, und das ist personeller Erzähler er, also es gibt in beiden Büchern einen er, in beiden Romanen. Und in beiden Romanen wissen wir nicht genau, wer er ist. Er hat keinen Namen. Und das... Diese Perspektive ist kurz, also zum Beispiel bei der längsten Nacht, das habe ich ja selber eingelesen als Hörbuch und das war super, super, super schön. Da hat die zweite Perspektive, die Er-Perspektive, hat der Andreas Steinhöfel gelesen, also dessen Bücher ich, also den ich als Schriftsteller sehr verehre und mit dem ich auch das Glück habe, eng befreundet zu sein. Und das war total aufregend, weil wir wir haben eine Stelle, in der sich die beiden Stimmen sogar verweben.
Ach,
haben
spannend.
Wir zusammengelesen. Und das ist ganz toll. Also da findet die Vita ein Manuskript und im Arbeitszimmer ihres Vaters, und darum geht ja dieser Roman, und beugt sich im Buch über den Text, um ihn zu lesen. Und das ist im Buch kursiv geschrieben. Und im Hörbuch lese auch ich das, aber dann mischt sich die Stimme des Autors hinein und im Hörbuch wirklich hörbar die Stimme von Andreas und er übernimmt. Also ich fange an, dann geht er rein und dann sind wir zusammen zu hören und dann fade ich aus und er übernimmt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Beispiel von zwei Perspektiven, die mir gerade einfällt.
Das stimmt, ja. Kann ich mir jetzt auch schon so richtig gut vorstellen einfach.
Genau, und da geht es natürlich eben das, was du gesagt hast mit dem Mischen.
Ja.
Andere Perspektiven dazu nehmen.
Du hast jetzt schon gesagt, dass du sehr intuitiv auch beim Schreiben bist. Ist es dir dann trotzdem auch schon mal passiert, dass du die falsche Perspektive gewählt hast und dann nach ein paar Seiten gemerkt hast, ich muss das jetzt umschreiben?
Ja, bei der Frage habe ich richtig geschluckt, weil da hast du sehr ins Schwarze getroffen. Es gibt ein, für mich, ich habe zwei unveröffentlichte Manuskripte, oder nein, man nennt das anders, das unvollendete Manuskript. Der unvollendete Roman, davon habe ich zwei. Und bei dem ersten habe ich es bis glaube ich, Seite 140 oder 150 oder 160 geschafft. Der liegt viele Jahre zurück und das ist jetzt hier im Podcast nicht zu sehen, aber ich sitze hier in meinem Schreibzimmer und wenn ich den Blick nach rechts, also wenn ich den Kopf nach rechts drehe, dann gucke ich da drauf. Das ist beide unvollendete Romane sind bei mir, haben eine eigene Regalfläche. Das bedeutet, die warten auf mich. Und bei beiden Romanen war ich mit den Perspektiven unsicher. Und sie sind beide in der Ich-Perspektive geschrieben, aber bei dem zweiten Roman, also bei dem jüngeren, da bin ich bis jetzt auf Seite 80, glaube ich, gekommen. Da war es so, dass ich dem Mädchen, also der Hauptfigur ist ein 11-jähriges Mädchen, aber ich würde es nicht als reines Kinderbuch beschreiben, es ist eine Familiengeschichte. Es ist eine Geschwistergeschichte. Und ich war diesem Mädchen so nah, dass ich gelähmt war und nicht weitererzählen konnte. Ich will jetzt auch gar nichts von dem Inhalt erzählen, beziehungsweise will überhaupt, also will, genau, ich will gar nichts vom Inhalt erzählen, ich will das nur als Beispiel, weil das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die du mir da gestellt hast und wirklich ein Zufall, dass du ertappt hast, was ich da gemacht habe. Also ich bin diesem Mädchen so nahe gekommen, die eigentlich in einer traurigen Situation steckt und der dann was Schönes passiert, aber das Schöne kann sie erstmal gar nicht annehmen, darum geht es dann. Und im Prinzip war das eine Blockade. Und ich bin eine Autorin, ich glaube an Blockaden, das ist auch ein lustiges Streitthema zwischen mir und Cornelia oder ein spannendes Diskussionsthema, weil Cornelia Funke glaubt nicht an Blockaden. Die sagt, es gibt keine Schreibblockaden, wenn ich sie da richtig zitiere, sondern das bedeutet immer, das Buch will dir etwas erzählen oder die Geschichte will dir etwas erzählen. Und das mag ich total gerne, mich mit ihr darüber zu streiten.
Ja, und spannend.
Ja, und ich glaube an Blockaden, aber ich glaube nicht, dass eine Blockade etwas Böses ist, sondern ich glaube, dass auch eine Blockade, also ich glaube im Prinzip auch das, dann will mir entweder die Geschichte was sagen oder irgendwas in meinem Leben will mir etwas sagen. Oder also eine Blockade hat einen Grund und ist keine böse Instanz, vor der man sich jetzt so wahnsinnig fürchten muss, sondern ist natürlich eine spannende Möglichkeit zu hinterfragen. Auf jeden Fall war es eine krasse Blockade. Die hat monatelang gedauert, hat mich auch richtig beeinträchtigt. Also war eine echte Krise. Und weil ich nicht mehr ein- noch aus wusste, habe ich es dann gemacht, dass ich da war ich, glaube ich, auf Seite 50 oder so, und dann habe ich diese 50 Seiten umgeschrieben in die dritte Person. Und habe mir dann wirklich auch vorgestellt, pass mal auf, du bist jetzt nicht dieses 11-jährige Mädchen, sondern du bist ihre Tante, also so eine Art Patentante, und schreibst jetzt über sie. Du weißt alles über sie, bist dann auch ihre Göttin sozusagen im Sinne von, kannst ihre Gedanken lesen, kannst ihre Gefühle fühlen, aber du bist sie nicht, du schreibst über sie. Und das war super spannend, ganz spannende Erfahrung, ist auch wirklich eine Schreibübung, die ich empfehlen würde. Kann man auch machen, kann man wirklich auch ausprobieren mit einem Text, mit einem Buch, was man gerne liest, und kann einfach mal versuchen, ein oder zwei Seiten oder ein ganzes Kapitel umzuschreiben und die Perspektive zu verändern. Man darf es dann natürlich nicht veröffentlichen, das geht nicht, aber das ist eine ganz, ganz tolle Schreibübung. Einfach gucken, was passiert. Du hast erzählt, dass das Tintenherz zum Beispiel, die Tintenwelt, dir viel bedeutet hat, und irgendein Lieblingsbuch nehmen und wirklich mal versuchen, ein Kapitel und das in eine andere Perspektive zu schreiben. Und dann wird man spüren, was passiert. Wird man an Stellen stoßen, an denen das ganz leicht ist, und man wird an Stellen stoßen, wo das gar nicht geht. Und mit Perspektive wechseln meine ich, von der ich in die personelle Perspektive wechseln. So, und das habe ich gemacht bei meiner Figur. Und schwupps, Sesam, öffne dich. Ich war ein Stückchen, ich steckte nicht mehr so in ihr drin, konnte also besser auf sie wohlwollend herabschauen und sie da durchschicken, wo sie durch musste. und bin weitergekommen. Und habe aber dann gemerkt, nachdem ich, dies waren glaube ich 60 Seiten, habe aber dann gemerkt, musste einige Sachen gingen absolut, da musste ich nur ich und sie auswechseln, ging reibungslos und andere Stellen waren ganz schwierig, die musste ich neu schreiben, weil sie nicht funktioniert haben, musste ich also neue Sätze bauen. Und dann habe ich gemerkt, mir hat diese Distanz gut getan von der Figur. Ich war nicht mehr mit ihr so verstrickt, war nicht mehr so symbiotisch mit ihr, konnte sie dadurch viel besser sehen und auch viel besser sein lassen. Und als ich diese Distanz hergestellt habe, habe ich gemerkt, nee, der Text ist mir jetzt zu distanziert geworden. Weil ich aber weitergeschrieben hatte, habe ich dann wieder, also ich war über meine Blockade rübergekommen, bin ich wieder zurückgegangen, habe alles in die Ich-Perspektive geschrieben, habe wieder zurückgeschrieben in das Ursprüngliche. Und da, wo ich stecken geblieben war, habe ich auch weitergeschrieben und dann war ich drin und das hat funktioniert. Also das war eine ganz, ganz, ganz spannende Erfahrung.
Ja, die Geschichte hat es dir definitiv nicht leicht gemacht.
Nein, die Geschichte hat es mir nicht leicht gemacht und es ist auch eine Geschichte, die eigentlich ist es ähnlich wie Imago. Es ist eine ganz andere Geschichte, aber Imago ist ja auch eine Geschwistergeschichte und ist auch eine persönliche Geschichte, obwohl alle Figuren frei erfunden sind, ist das Thema ein persönliches. Und deswegen habe ich gesagt, mit dem Thema mache ich mir jetzt keinen Stress. Auch Imago habe ich, an dem Buch habe ich 7 Jahre geschrieben. Und das heißt nicht, dass ich 7 Jahre am Schreibtisch an dieser Geschichte verhaftet war, sondern 7 Jahre Zeit gebraucht habe, sie zu schreiben. Und ich denke, das wird mit dem Buch auch so sein, dass es einfach länger Zeit braucht. Und mit dem Wissen konnte ich es dann ganz friedlich in mein Regal stellen und da wird das Mädchen dann auf mich warten. Genau, aber das war spannend und wäre ich auch echt interessiert, mal zu erfahren, ob das Menschen machen, ob es jemanden gibt, der so eine Übung mal macht oder die so eine Übung mal macht, einfach 1-2 Seiten umzuschreiben in eine andere Perspektive.
Ja, ich finde das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Das kann man auch alle Fälle mal ausprobieren. Und ich fand das jetzt auch gerade eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Das heißt, wenn du sagst, so 7 Jahre, wie lange müssen wir dann noch auf das Buch warten? Wie lange arbeitest du schon dran?
Ja, das ist, ich habe es ja jetzt eben freundlich, habe ihm einen freundlichen Kuschelplatz gegeben. Ich habe es jetzt wirklich zur Seite gelegt. Also ich habe 2 Jahre sehr intensiv daran gearbeitet, habe mich da auch wirklich rein verbissen. Und jetzt gerade ist es total schön, das da zu wissen. Und das ist auch das Schöne, finde ich, bei Figuren. Also es geht mir beim Lesen so, es geht mir auch beim Schreiben so. Und das geht mir mit einem fertigen Buch so. Und ich finde es total spannend, dass es mir mit einem unvollendeten Manuskript auch so geht. Die Figuren sind da. Und die sind bei mir geduldig. Das heißt, die sind da. Und wenn ich da drauf gucke, dann sagen die, hey, ich weiß, du wartest auf uns und wir warten auch auf dich. Und wir wollen die Geschichte weitererzählen, aber wir brauchen noch Zeit. Also insofern habe ich keine Ahnung. Es kann wirklich sein, dass ich mich nächstes Jahr wieder daran setze. Es kann aber auch sein, dass ich mich in 10 Jahren wieder daran setze. Das weiß ich nicht. Und ich wollte es, gerade weil es für mich ein persönliches Buch ist, wollte ich es aus diesem Druck rausnehmen. Und dann kann es sein, dass es plötzlich ganz schnell passiert. Und es kann sein, dass es noch mal ganz lange dauert. Und im Augenblick habe ich mich mehr wieder auf das Schreiben von Geschichten für die kleineren oder ab dem kleineren Lesealter konzentriert. Ich mag immer das Für nicht so gerne, weil ich liebe es, Bücher zu lesen, auf denen steht für Kinder ab 4. Die sind oft meine absoluten Lieblingsbücher, weil ich diese Spielwelt einfach so gerne mag. Und genau, das heißt, das sind meine nächsten Projekte, sind dann eben wirklich richtige, in Anführungsstrichen, Kinderbücher. Mhm.
Aus welcher Perspektive schreibst du die dann?
Mein jüngstes Kind, was jetzt in diesem Herbst im Arena Verlag erscheint und was wahrscheinlich erst Weihnachten wirklich dann in die Häuser der Menschen einziehen wird, hoffentlich in viele Häuser, ist ein wirklich wahres Weihnachtswunder. Und das ist erzählt aus der Ich-Perspektive eines 10-jährigen Jungen. Mhm. Und das ist auch noch etwas, was spannend ist für mich an der Ich-Perspektive. Das hat jetzt nicht den direkten Bezug zu dem Jungen, aber das hat einen Bezug zu dem, was man mit der Ich-Perspektive sehr leicht machen kann. Man kann den Lesenden austricksen, finde ich, noch besser mit der Ich-Perspektive. Also zum Beispiel, und da will ich überhaupt nicht spoilern, aber es gibt zwei Jugendromane, die ich gelesen habe. Und in beiden Romanen war ich am Ende anders, als ich es als Leserin erwartet hätte. Im ersten Buch war ich ein Mädchen und ich dachte immer, es wäre ein Junge. Mhm. Es war keine Trans-Jugendliche, sondern ja, ich dachte die ganze Zeit beim Lesen, ich lese die Geschichte eines Jungen und Gegenschluss beiläufig erfuhr ich, wow, das ist kein Junge, das ist ein Mädchen. Und das war total spannend. Es kam völlig beiläufig daher. Und ich fand es wahnsinnig interessant, wie mich das überrascht hat und ertappt hat und wie ich aber dadurch diese Figur völlig, fast viel besser kennengelernt habe. Und bei dem anderen Roman ist es ein Transgender-Jugendlicher und Mensch. Und auch das war total spannend. Und ich finde, das sind tolle Sachen, die man eben in der Ich-Perspektive machen kann, weil ja, ich kann zum Beispiel auch, das geht sicherlich auch in der dritten, also im personellen Erzähler geht es sicherlich auch. Aber der Autoriale kann es nicht, weil im Autorialen wird, oder in dem Moment, wo ich meine Figur in Bezug setze, wird diese Figur ja auch gespiegelt. Mhm. Und das geht jetzt wirklich so in so Details, aber das fand ich total spannend, dass es eben in der Ich-Perspektive möglich ist.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, man muss sich wirklich überlegen, was für eine Art Roman schreibe ich, weil ich persönlich finde ja auch der auktoriale Erzähler, auch wenn du den jetzt so am wenigsten magst, er hat halt durchaus auch so seine Vorzüge. Ja. Also für mich ist der auktoriale Erzähler eigentlich so das, was am nächsten an dieses typische ursprüngliche Geschichtenerzählen rankommt, vielleicht auch so an Märchen. Und wenn man dann eben auch manchmal so ein bisschen so vorgreifen kann, wenn du so schreibst, ja, aber in dem Moment ahnte sie noch nicht, dass ihr das noch zum Verhängnis werden würde oder so. Also so ein bisschen, da kann man ja auch so Spannung mit reinbringen.
Das stimmt, aber Obacht, das ist für mich nicht der auktoriale Erzähler. Das ist zum Beispiel bei Noah in Whisper, mache ich das die ganze Zeit und es macht auch, bei Patricia Highsmith bin ich nicht sicher, aber die Barbara Vine, deren Bücher ich sehr liebe, die macht das auch und das kannst du auch in der Ich-Perspektive machen, das macht auch die Lola die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, es gibt einen zweiten Kniff beim Figurenerfinden oder in dem Moment, wo ich den Text bestimme. Ich bestimme die Erzählperspektive, ich, er, sie oder auktorial heißt für mich, das, was ich eben beschrieben habe. Die auktoriale Erzählerin weiß, was du jetzt genau in diesem Moment denkst und was der Mensch denkt, der gerade hier bei mir draußen vor der Tür vorbeiläuft, in diesem Augenblick. wenn ich in den personellen Erzähler oder in die personelle Erzählerin gehe, oder auch in die Ich-Perspektive, dann, egal welche Perspektive ich wähle, entscheide ich auch, wem erzählt diese Figur das und wann erzählt diese Figur das. Also zum Beispiel, Noah in meinem Jugendroman Whisper erzählt diese Geschichte Jahre später.
Ja, okay, dann macht es Sinn, dass er dann sowas auch schon weiß
und sagen kann. Und deswegen konnte ich schreiben, damals ahnte sie noch nicht, was da passieren würde. Ja. Trotzdem ist es die personelle Erzählerin. Trotzdem konnte ich nicht wissen, was in diesem Buch David dachte oder Cat. Ich konnte sie nur von außen sehen, obwohl ich in der dritten Person war. Das ist aber nicht autorial. Bei Lucian zum Beispiel war mir sofort klar, dass ich wieder die Ich-Perspektive nehmen würde. Rebecca erzählt da, es ist wieder die Ich-Perspektive. Und da habe ich am Anfang überlegt, das wieder so zu machen wie bei Whisper, es Jahre später zu erzählen. Und da habe ich mir ganz, ganz, ganz am Anfang, ich war damals mein wie sagt man das, Guilty Pleasure war Titanic. Und also der Film. Und da ist es ja so, dass die Geschichte von der alten Frau erzählt wird, die sich an ihre junge Zeit erinnert. Ja. Ne? Also Kate Winslet, die dann Rose spielt. Am Anfang ist es ja die alte Dame, die gefunden wird. Und dann rückblickend tauchen wir in die Perspektive von Rose als junges Mädchen. Und am Ende ist sie wieder die alte Dame. Und das wollte ich nachmachen und wollte das bei Lucian genauso machen und wollte Rebecca als alte Frau zurückschauen lassen und am Ende, also ich wollte den Prolog und den Epilog als alte Frau Rebecca schreiben und dazwischen ihre große Geschichte als junges Mädchen erzählen. Und damals war es meine Agentin, die sagte, ich glaube das, nee, guck doch noch mal. Meine Agentin ist auch meine Lektorin in den meisten Büchern. Und ich nenne sie immer mein literarisches Gewissen oder meine Schreibtherapeutin, weil sie ein hochgradiges psychologisches Gespür, also ist mein Lieblingsmensch mit Außenblick und auf meine Texte und auf mein Schreiben, die begleitet mich ja auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, eigentlich seit meiner Anfangszeit, die Christiane Düring. Mhm. Und da hat sie, die bestimmt natürlich nichts, sie mahnt oder merkt etwas an, aber entscheiden lässt sie mich natürlich. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, da ist glaube ich was dran. Und dann habe ich Lucian so erzählt, dass es gerade passiert. Jetzt gerade. Also ich.
Ja.
Zwar auch in der Vergangenheit. Es ist in der Vergangenheit geschrieben, nicht im Präsens. Aber alles, was die Rebecca erlebt, erlebt sie gerade und weiß deswegen nicht, was ihr passieren wird. Während Noah alles schon weiß, auch Lola in der Ich-Perspektive weiß die ganze Geschichte schon und spielt die ganze Zeit damit. Das macht auch einen wirklich höllischen Spaß, zu teasern. Weil Das habe ich in Lola und in Lola habe ich das richtig auf die Spitze getrieben, dass ich den Roman mit dem Ende schon angefangen habe, ohne natürlich zu verraten, was das Ende ist. Und das geht eben tatsächlich in jeder Perspektive. Das hat nichts mit der Perspektive zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie entscheide ich mich, welche Zeitform finde ich für die erzählenden Figuren. Und genau, und das kann man in allen Perspektiven machen.
Ja, das war aber auf jeden Fall auch nochmal eine sehr spannende Überlegung, genau, dass man sich das im Vorfeld auch mal so durch den Kopf gehen lässt.
Ganz, ganz wichtig, wirklich die Überlegung, wem möchte diese Figur die Geschichte erzählen. Das heißt, eigentlich wähle ich bewusst oder unbewusst auch die Perspektive des Zuhörenden oder des Lesenden. Es gibt ja Romane, die in Briefform oder in Tagebuchform geschrieben sind. Also wunderschön für mich von der Franka Düvel, Julis Tagebuch, Juli und Schneewittchen. Und das ist Tagebuchform. Es gibt Romane, die sind in Briefform geschrieben. Und das, also da gibt es jetzt natürlich auch die Briefvarianten, also Briefwechsel gibt es natürlich auch. Das ist ja auch richtig ein, also E-Mail-Wechsel, was dann auch ganz, ganz spannend ist, wenn man das wirklich mit einem anderen Autor oder mit einer anderen Autorin macht. Gibt es ja auch zahlreiche Beispiele in der Kinder- und Jugendliteratur. Ganz, ganz toll ist gerade dieses Nachteule und Sternenhai heißt das, glaube ich, von zwei Autorinnen geschrieben. Das ist ein E-Mail-Wechsel. Und ja, und Briefromane ist ja ein richtiges Genre.
Ja, definitiv.
Und dann gibt es aber eben auch von Stefan Zweig, also ich war als junges Mädchen oder junge Frau, war Stefan Zweig einer meiner, würde ich sagen, zwei liebsten Autoren. Und Stefan Zweig hat einen Roman geschrieben, der ist ein einziger Brief. Oder bei Franz Kafka ist es Brief an den Vater. Und das ist dann die Wahl der Perspektive. Das ist jetzt ganz, ganz klassisch. Und trotzdem stelle ich mir aber auch unbewusst ein Publikum, also ich stelle mir vor, wen ich beim Schreiben adressiere. Und das erfährt der lesende Mensch nicht, aber ich weiß das. Und das wird auch in vielen Büchern gemacht. Also zum Beispiel Lola erzählt ihre Geschichte an alle, die es lesen wollen. Deswegen adressiert sie auch immer die Lesenden. Habt ihr schon mal, wisst ihr eigentlich, was ich euch noch sagen wollte, was ich jetzt hier nochmal vergessen habe? Oh, jetzt habe ich mich wieder verhaspelt. Also die hat quasi, ist sich ständig gegenwärtig, dass sie ein Gegenüber hat. Und dann kann man das in der Ihr-Form machen oder man kann es in der Du-Form machen. Also das heißt, ich kann zu einem lesenden Menschen sprechen, ich kann aber auch alle ansprechen. Oder ich stelle mir vor, bei der längsten Nacht, da habe ich mir diese Frage ganz doll gestellt, warum erzählt Vita diese Geschichte? Und warum ist es so wichtig, dass es die Ich-Perspektive ist? Und Vita, und damit geht der Roman auch fast los, oder das sagt sie im ersten Kapitel, wo sie ganz, ganz klar sagt, ich bin keine Autorin, genau, hier sagt sie das. Ich bin keine Schriftstellerin. Ich habe nicht den Anspruch, ein Buch zu veröffentlichen. Ich will nur meine Geschichte erzählen, aus meiner Perspektive, meinem Blickwinkel. Ich will die Wahrheit erzählen, sie loswerden und gleichzeitig festhalten, auch für meine Schwester. Das heißt, ich habe mir beim Schreiben vorgestellt, dass die Vita diese Geschichte für ihre Schwester schreibt. Ich als Vita schreibe die Geschichte an meine Schwester. Und gleichzeitig habe ich hier ganz klar gemacht, Leute, ich bin keine Schriftstellerin, ich habe nicht den Anspruch, ein Buch zu schreiben, ich will einfach hier nur meine Geschichte erzählen. Und das war für mich einfach auch ein genialer Trick, um zu sagen, hey, ich erzähle hier meine Geschichte als 17-jähriges Mädchen und nicht als Star-Autorin Isabel Abedi. Und das sind so ganz, ganz, also spannende Fragen, die du mir da stellst, die dann auch Gedanken in mir auslösen, die ich selber gerade zum ersten Mal laut denke. Da passieren ganz viele spannende Sachen mit Perspektiven. Deswegen ist das ja auch wirklich so ein faszinierendes und weites Feld, wie der alte Briest sagen würde.
Ich fand es auch so spannend, weil man einfach mit der Erzählperspektive ja auch die Erzählstimme festlegt und jede Erzählstimme ist ja auch wie jeder Mensch ganz anders und individuell und da gibt es ja eigentlich noch viel, viel mehr, was man zur Erzählstimme auch sagen könnte. Also so wie jeder Mensch ja auch anders spricht, hat dann eine Erzählstimme, zum Beispiel in der Ich-Perspektive, vielleicht immer ganz lange, ausschweifende Schachtelsätze, ja. Und andere sind eher so ein bisschen kürzer, on point. Genau, da kann man ja auch noch sehr, sehr viel mit spielen. Manche haben dann vielleicht eher so ein bisschen verblümten, poetischen Blick auf die Welt, andere eher immer sehr sachlich und nüchtern.
Genau. Es gibt ein wunderschönes Buch, ist ein Kinderbuch und auch da fällt mir der die fabelhaften Schwestern, Baker-Schwestern. Die Autorin ist eine Amerikanerin und ich meine, sie heißt Tracy mit Vornamen. Ich müsste jetzt nach oben in die Leiter hoch in meinen Bücherdachboden klettern. Da habe ich meine ganzen Bücher stehen. Aber warum ich das gerade erzähle, ist da hat die Autorin einen Kniff gemacht und sie lässt, das sind Zwillinge, Zwillingsschwestern. Und sie lässt beide Zwillinge, also sie wählt die Perspektive von Zwillingsschwestern und sie erzählen beide die Geschichte. Und die eine Zwillingsschwester ist extrem extrovertiert und voll laut und kommt, wie ich, vom Hölzgen aufs Stöcksgen und plappert da drauf los und trägt ihr Herz auf der Zunge und sprudelt nur so. Und die andere Zwillingsschwester, die ist ganz introvertiert und scheu und wortkarg. Und am Anfang dieses Buches denkt man, meine Güte, die kommt ja gar nicht zu Wort. Und irgendwann geht es in die Tiefe, also tiefer in die Geschichte und auch in die Psyche dieser Figuren hinein. Und plötzlich wird die, die am Anfang so gesprudelt hat, ganz still und die andere fängt richtig an zu erzählen. Das ist auch super spannend. Also da ist ganz bewusst dieser Stil gewählt worden, nicht wie bei zwei Personellen oder zwei Ich-Erzählenden, die sich abwechseln, sondern da ist ganz klar gesagt worden, hey, wir sitzen hier zusammen und schreiben dieses Buch zusammen, machen ja auch manche Menschen, die dann eben wirklich eine Geschichte zusammen schreiben oder abwechselnd schreiben. Ist ja im Drehbuch ganz, ganz klassisch, dass das auch gemacht wird, aber wird eben auch im Roman oft gemacht. Und das hat sich die Autorin eben wirklich als Stilmittel ausgesucht. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Genau, und vielleicht noch mal eins zum personellen Erzähler, zu den verschiedenen Perspektiven eines personellen Erzählers in einem Buch. Kann ich dazu noch was sagen?
Ja, klar.
Super. Bei mir ist es in der verbotenen Welt so. Und bei mir ist es in Unter der Geisterbahn. Das sind die beiden Fantasy-Bücher, die ich geschrieben habe. Und da war tatsächlich Cornelia, wir kannten uns, die Unter der Geisterbahn habe ich sogar noch bei Cornelia in der alten Villa in Hamburg, als Cornelia in Los Angeles war und gerade da ihr Haus gekauft hat, da habe ich ihre alte Villa in der Reihe in Hamburg gehütet und mit der Villa den Hund und die vielen Bücher und vielen DVDs und habe da Teile meines Buches geschrieben, Unter der Geisterbahn. Und dieser Roman und auch Die verbotene Welt, da habe ich mich zumindest von der Erzählperspektive von Cornelia inspirieren lassen. Ich hatte damals, schon bevor ich Cornelia kannte, hatte ich den Herrn der Diebe gelesen. Der Herr der Diebe ist eins meiner...
Habe ich auch gelesen.
Ja, also wenn ich nur 5 Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann wäre Herr der Diebe eins davon. Und da haben wir diese unterschiedlichen Perspektiven ja drin. Das ist ja auch definitiv das bekanntere Buch, Herr der Diebe. Da kann sich dann wahrscheinlich jeder was drunter vorstellen. Da haben wir die Perspektive von Prosper, von dem großen Bruder. Wir haben die Perspektive von Wespe, das ist das Waisenmädchen. Wir haben die Perspektive von dem Detektiv, von dem Bo. Ich glaube, es gibt noch weitere, aber das sind die, die mir gerade einfallen. Ich glaube, wir haben auch die Perspektive von Scipio. Und es ist alles personeller Erzähler. Und das bedeutet, dass, und bei mir in der verbotenen Welt und bei Unter der Geisterbahn, da hat Lorenzo eine Perspektive, der Junge, also Unter der Geisterbahn hat Lorenzo eine Perspektive. Dann hat Cat, die Lehrerin, eine Perspektive. Und es gibt auch da noch ein drittes, habe ich es bei meinen eigenen Geschichten vergessen. Und bei der verbotenen Welt hat auch eine Perspektive der Junge und eine andere Perspektive hat die Mutter. Eine weitere Perspektive hat ein erwachsener Bruder, eine weitere Perspektive. Also es gibt verschiedene personelle Perspektiven. Und da ist es im Prinzip so, dass wir abwechselnd, also dass diese Geschichte fortgeführt wird aus Sicht der jeweiligen Figuren. Das bedeutet, wir als Leserin oder Leser werden in der Geschichte weitergeführt, werden aber in eine andere Sichtweise hineingetragen. In dem Moment, wenn ich jetzt meine eigene Geschichte nehme, wenn Lorenzo im Waggon sitzt, der jetzt gleich ins Land unter der Geisterbahn, also der jetzt gleich in die Geisterbahn fährt, wissen wir nur, was in seinem Kopf passiert, wie er das alles gerade wahrnimmt. Dann verschwindet er und er sieht seine Lehrerin noch, die ihn da gerade noch, ihm gerade noch beschützende Worte wirft. Und dann ereignet es sich ja, dass die sich verlieren und die Lehrerin in der Oberwelt bleibt und Lorenzo und Dina in der Unterwelt verschwinden. Und dann haben wir die Perspektive von der Lehrerin und erfahren, wie es ihr geht und wie sie das gerade erlebt, dass sie diese Kinder verloren hat und dass diese Riesenkatastrophe passiert ist. Und zwischen diesen Perspektiven hin und her zu wechseln, weil sie weiß nicht, was mit Lorenzo gerade passiert und er in der Unterwelt und er weiß nicht, was mit ihr in der Oberwelt passiert. Und genauso ist es in der verbotenen Welt in dem Roman, dass ich immer wieder diese Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten kann. Und das ist gerade bei Action und auch Thriller ein ganz, ganz, ganz beliebtes Mittel, um diese Spannung zu erzeugen. Weil du immer wieder du kannst ganz, ganz anders mit Cliffhangern umgehen, wenn du diese Perspektiven hast. Bei Harry Potter zum Beispiel hat sich damals die Autorin, denke ich mal, irgendwann muss das wahnsinnig schwer gewesen sein, weil die ja nur die alle Bände, soweit ich das erinnere, aus der Perspektive von dem Harry, also von der, das ist ja personeller Erzähler Harry Potter, aber es ist immer nur seine Perspektive. Immer nur. Alles, was wir sehen, sehen wir nur durch seine Augen. Und das muss an einem gewissen Punkt rasend schwierig gewesen sein. Also einerseits schützt es uns, weil wir uns nicht verlieren im zu vielen. Das ist wirklich ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wäre das unmöglich gewesen, als autoriale Erzählende anzufangen. Da hätte ich mich verloren, hätte ich nicht mehr gewusst, wo ich lande. Und mich hat das geschützt, quasi nur in einer Figur zu sein. Und dann habe ich mich langsam an diese anderen Perspektiven herangetastet. Also so hat dann auch jede Perspektive Vor- und Nachteile. Genau, aber den Ausflug wollte ich gerne noch machen.
Ich habe auch tatsächlich mit der Ich-Perspektive angefangen, meine ersten Bücher, weil ich das auch am einfachsten fand. So, Ich-Perspektive ist ja eigentlich so, wie wenn ich dir jetzt auch was erzähle, ist man halt in so einem Kopf drin. Genau. Ich glaube auch, dass autoriale Erzähler schon eher eine fortgeschrittene Variante ist.
Kann sein. Und trotzdem beobachte ich immer wieder, dass Kinder, ich mache ja auch Schreibworkshops, und dass Kinder das ganz leicht können. Also das machen die, also die wirklich automatisch, ohne drüber nachzudenken, sind das ganz oft autoriale Erzählungen. Also das finde ich zum Beispiel wieder ganz, ganz spannend, dass es vermeintlich ist, was ist leichter, was ist schwerer, weil kinderleicht heißt ja nicht, dass es einfach ist, sondern bei Kindern staune ich einfach ganz, ganz oft und wünsche mir, ich könnte denken wie ein Kind oder wiederdenken, wie ich als Kind gedacht habe oder wiederdenken wie ein Kind. Und ja, da bin ich überrascht, weil die das wirklich oft wählen. Und dann hat aber eben jede Perspektive ihre Gesetze, weil du hast eben das Stichwort gesagt, dann ist der Leser oder die Leserin in meinem Kopf. Wenn ich über Lola schreibe, da gab es auch ein spannendes Beispiel zu, dann bin ich ja nicht in meinem Kopf, also wir sind, so meinst du das natürlich auch, wir sind ja immer im Kopf der Figur, über die wir schreiben. Als Lola das erste Mal nach Brasilien gereist ist, in ihr Vaterland, da habe ich sie beschreiben lassen, was sie erlebt und was sie sieht. Und das spielt ja, der sechste Band spielt ja auf Morro de São Paulo, auf dieser kleinen Insel, auf der es keine Autos gibt. Und da, als sie da, und ich bin damals dahin gereist, um genau zu recherchieren. Und das heißt, ich habe einen realen Schauplatz genommen. Es war auch wieder meine Agentin, damals war sie noch meine Lektorin, die dann sagte, also die hat das lektoriert und die hat mir dann da dran geschrieben an diese Stelle, und das liest sich gerade so ein bisschen wie so ein Reiseführer, wie du das beschreibst, wie sie das beschreibt. Erinner dich mal dran, die ist 10, das ist kein TUI-Reiseführer und auch kein Abenteuerreiseführer für Erwachsene, die mit Sehenswürdigkeiten und genauer Beschreibung der Umgebung, sondern die ist 10 und auch eine ziemlich normale 10-Jährige. Normal, was ist normal? Ich glaube, der würden andere Sachen auffallen. Überleg doch mal, wie das wäre. Und da hatte ich das riesengroße Glück, dass ich mit meinen beiden Töchtern da war damals und ihrem Papai. Und da habe ich meine jüngere Tochter gefragt, was ist dir eigentlich so aufgefallen? Oder was hast du so, denk nochmal zurück, was fandst du da spannend, als wir da angekommen sind? Und dann waren das, dass die Telefonzellen aussehen wie Kokosnüsse, dass das so riesig, in so riesigen Kokosnussschalen, dass die Kinder Fußball gespielt haben. Das heißt, man erfährt eigentlich gar nichts mehr über die Sehenswürdigkeit oder die Art, wie es gebaut ist oder die genaue Beschreibung, dass der Leser sich das jetzt alles richtig vorstellt, sondern ich habe mir vorgestellt, wie guckt diese 10-jährige Lola, was sieht die und was fällt ihr auf? Und das ist eben bei der Ich-Perspektive vielleicht auch ein bisschen das Gefährliche oder Verhängnisvolle. Ich-Perspektive heißt nicht, ich schreibe über mich, sondern Ich-Perspektive heißt, ich muss mich sehr genau in die Figur hineinversetzen, über die ich schreibe. Und ich zum Beispiel, also ich, Isabel Abedi, könnte never ever, never ever, ich sage selten niemals, aber in diesem Falle würde ich niemals sagen, ich könnte mich nicht in einen psychopathischen Serienkiller versetzen und das aus der Ich-Perspektive erzählen. Dann könnte das wäre meine Einweisung in die Klinik, wäre garantiert. Das ist mir zum Beispiel ein ganz, ganz großes Rätsel, wie das Menschen können, liebenswerte und sicherlich liebevolle Menschen, die diese Romane schreiben, wie die das schaffen, sich in diese Köpfe hineinzuversetzen und das dann als Ich zu erzählen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema.
Ich glaube, so in der Art, wie das Schauspieler eben auch machen, die Rolle eines Serienmörders übernehmen. Also so stelle ich mir das vor.
Sicherlich. Bloß, das hat mir auch mal eine Schauspielerin gesagt, der schreibende Mensch, ich will überhaupt nicht sagen, dass Schreiben schwieriger ist als Spielen. Aber der schreibende Mensch muss wirklich die Gedanken auch richtig aufschreiben. Also er muss es richtig aufschreiben. Es gibt ja beim Schauspielen Methoden. Es gibt ja verschiedene Arten, Schauspiel zu studieren. Und es gibt eine Methode, ich habe die Namen gerade nicht parat, aber es gibt die eine Methode, in der du wirklich in diese Sachen, in diese Themen hineingehst. Also angenommen, du spielst jemanden, spielst eine Frau, die nachts überfallen wird und ausgeraubt wird, dann ist diese Methode so, dass sich die Schauspielerin überlegen muss, wo ist mir sowas Ähnliches auch nur noch mal im Ansatz passiert, also muss ich wirklich in Realität hineinversetzen. Und dann gibt es eine andere Methode, ich glaube, das ist die Tschechow-Methode, die damit nicht arbeitet, bewusst nicht, sondern die in andere Imaginationen benutzt, um das trotzdem darzustellen. Mhm. Als schreibender Mensch musst du, wenn du den Serienkiller und all die perversen Gedanken, die er möglicherweise in seinem Kopf hat, musst du nochmal anders ausagieren. Also ich kann auch so Bücher nicht lesen, geht nicht. Aber ich glaube, das ist nochmal, will nicht sagen schwerer, aber auf jeden Fall ein Unterschied. Also auch eine spannende Frage. Wäre auch echt spannend, mal einen Podcast zu hören, über der zum Beispiel über ein verfilmtes Buch und wenn man es schaffen könnte, den Autor oder die Autorin und den Schauspieler oder die Schauspielerin oder den zu bekommen, die dann später die Rolle gespielt hat, wenn das Buch verfilmt worden ist.
Stimmt, ja, wie die sich jeweils so in die Köpfe hineinversetzt genau. haben.
Mhm. Genau. Wenn man genau das nimmt, also wenn man sagt, wie hat der Autor sich, also ne, zum Beispiel bei Lola, also wie habe ich mich in Lola hineingefühlt und wie hat sich Mayra Durand in Lola reingefühlt, ja. die Lola gespielt hat.
Genau.
Das
muss ich mir gleich mal notieren, eine gute Idee.
Ja, vielleicht, ja.
Ich glaube auch, das wäre wirklich sehr interessant mal als Thema.
Ja. Mhm.
Ja, jetzt kommt ja dann im Anschluss noch eine kurze Hörprobe aus deinem Roman Die längste Nacht. Und da hast du ja auch schon gesagt, der ist aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Mhm. Magst du noch ein bisschen was zu dem Roman erzählen, worum es da geht und was die Perspektiven sind?
Mhm. Es geht um ein unveröffentlichtes Manuskript und das im Arbeitszimmer eines Verlegers liegt. Und die Tochter dieses Verlegers ist die erzählende Figur, also Vita. Sie findet im Arbeitszimmer ihres Vaters ein unveröffentlichtes Manuskript und guckt da rein. Also es gibt einen Anlass, aus dem sie hereinguckt, weil sie sieht, dass ihr Vater etwas verstört wirkt mit diesem Manuskript in seiner Hand. Also sie stolpert nachts auf dem Weg in die Küche, in einer schlaflosen Nacht auf dem Weg in die Küche, sieht sie im Arbeitszimmer ihres Vaters noch Licht und stolpert dann in dieses Arbeitszimmer eigentlich nur noch mal, um zu gucken, ob ihr Vater wach ist, und findet ihn lesend und schaut am nächsten Tag dann in dieses Manuskript hinein, weil sie der Ausdruck auf dem Gesicht ihres Vaters, der sie dann auch sehr scharf des Zimmers verwiesen hat, so irritiert. Und was dieses Manuskript dann mit ihr und ihrem zukünftigen, aber auch ihrem vergangenen Leben zu tun hat, davon erzählt dann der Roman. Das heißt, sie bricht auf mit ihren Freunden auf eine geplante Reise quer durch Europa im VW-Bus. Und diese Reise beginnt und endet aber dann fast. Also sie beginnt. Also ihre erste richtige Station ist Italien und weiter als Italien kommen sie dann auch nicht. Das heißt, die Reise endet in der Toskana und führt dann gleichzeitig ganz tief in eine innere Reise in die Vergangenheit von Vita. Und Vita ist die Ich-Person, also die Geschichte erfahren wir aus der Ich-Perspektive von Vita. Und dann gibt es aber noch eine zweite Perspektive, die kursiv geschrieben ist, die sehr viel weniger Platz einnimmt im Buch. Und sich aber dann durchzieht, immer wieder zwischen den Kapiteln. Und das ist ein personeller Erzähler, ein Er, dessen Name jetzt nicht genannt wird.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin sicher, nach der Hörprobe haben wir dann auch alle richtig Lust auf das Ruhe. Auf das Buch.
Ja, danke dir. Ich bin ja auch gespannt, welches, was du auswählen wirst zum Lesen. Da bin ich ja dann auch gespannt.
Ja, dann noch kurz so zum Abschluss. Wo findet man dich denn jetzt, wenn man interessiert an dir und dein Roman ist überall so im Internet und auf Social Media?
Am liebsten und am häufigsten tatsächlich auf Instagram. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das entdeckt habe. Oder für mich entdeckt habe, aber auch tatsächlich entdeckt habe. Und da bin ich aktuell, für mich ist es so meine Spielwiese. Das heißt, da teile ich die Dinge, die mir am Herzen liegen, die mit mir und meinen Büchern und meinem Schreiben zu tun haben. Auch Musik, meine Lebensgefährtin ist ja Musikerin. Auch andere Autorinnen, Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen, die eben so im weitesten Sinne im künstlerischen Bereich tätig sind, in den Künsten, kommen da immer mal wieder zu Bild. Ist ja eher ein bildlastiges Medium. Mhm. Und dann habe ich noch eine Webseite. Das heißt einfach, wer meinen Namen eingibt, findet mich auf Instagram und auf meiner Webseite. Ich hatte ein Webseitenbuch Das war www.isabel-abedi.de und bis vor kurzem war das eben mein Buch, meine Webseite war gestaltet wie ein Buch. Und das war aber so, die ist veraltet. Also die Technik ist veraltet. Das sind bestimmte Dinge gingen da nicht mehr. Und dann musste ich mich davon schweren Herzens trennen. Also es gibt es noch also eine Art Archiv. Und auch ganz interessant, weil da zum Beispiel, weil die schon so alt ist, sind da auch tatsächlich teilweise Worte drin, die ich heute nicht mehr benutzen würde. Da ist doch gar nicht drin gegendert zum Beispiel auch. Und es ist auch ganz interessant, was so in den letzten 10 Jahren sich sprachlich verändert hat in unserer Welt und auch in der Bücherwelt. Genau, und dann habe ich mir quasi eine neue, sehr simple Seite selber gebaut, die sehr viel einfacher ist. Aber da ist dann eben auch, sind so die wichtigsten Sachen drin. Also Webseite und Instagram.
Genau, die Links packe ich auch wie immer dann in die Shownotes zur Episode. Und dann jetzt noch die Abschlussfrage. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Oh, ein perfekter Sonntag. Also an einem perfekten Sonntag kriege ich Kaffee ans Bett, den ich aber dann nicht alleine trinke, also zu zweit. Also dann mit meiner Liebsten einen Kaffee im Bett. Gerne auch 2 Kaffees. Sie röstet Kaffee selber. Also es ist
das klingt
sehr
gut.
Lecker. Und das, genau. Und dann die Vorhänge aufmachen. Vor unseren Fenstern sind die Bahngleise. Wir wohnen in einem alten Bahnhof, der stillgelegt ist. Und man kann nicht man kann nicht reingucken, aber wir können rausgucken und können dann die stillgelegten Bahngleise sehen und dann auch ein Stück Himmel und viele Bäume. Und dann im Bett ganz lange liegen und reden und Kaffee trinken, ganz gemütlich. Und dann, das Perfekte ist dann noch ein bisschen alleine im Bett zu liegen und zu lesen, während in der Küche der Duft von Spiegeleiern ins Zimmer zieht, von freilaufenden Hühnern. Und dann zum Frühstückstisch gerufen werden und Spiegeleier essen. Auf Brot, Sunny Side Up muss es bei mir sein, unbedingt. Und das absolute Glücksgefühl ist dann, wenn ich in die goldene Mitte steche und das Eigelb da rausläuft und mit Brot, mit Sonnenblumenbrot aufgestippt wird. Also das ist der perfekte Anfang eines Sonntags. Und dann entscheidet das Wetter. Also dann entscheidet das Wetter, ob es nach draußen geht. Da kann ein perfekter Sonntag bei strömendem Regen bedeuten, juhu, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, ich kann mich aufs Sofa legen oder nach oben kuscheln oder wenn es ganz gruseliges Wetter ist im Winter und ganz Lausigkeit, dann auch aufs Sofa mit und irgendeine Netflix-Serie gucken. Aber nee, im schönsten Fall wirklich auch irgendwas Gemütliches rausgehen, spazieren gehen. Und an einem perfekten Sonntag gehört auch dazu, keine Abendverabredung zu haben, die lange dauert, sondern wirklich abends dann relativ früh auch das Wochenende zu beschließen und zu versuchen, zeitig ins Bett zu gehen. Das ist ein perfekter Sonntag.
Ja, das klingt auf jeden Fall auch
nicht schreiben. Also ich bin keine 9-to-5-Autorin, aber ich bin eine Autorin und auch ich arbeite ja auch als Übersetzerin. Wochenende ist für mich soweit es irgendwie geht, arbeitsfreie Zeit. Also ja. Kein Schreiben und auch kein Übersetzen und keine beruflichen Termine an den Sonntag. Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich.
Ja, finde ich auch wichtig, dass man einfach mal den Kopf frei bekommt und mal wieder seine Akkus aufladen kann.
Genau.
Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Die Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen und ich danke dir, dass du heute da warst.
Ja, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du weil jetzt geht ja für dich die Arbeit erst richtig los. Du wirst es ja nicht einfach so copy and pasten, sondern Eine Frage noch von mir. Wird es mal einen Podcast über dich geben, wie du deine Podcasts machst? Finde ich auch wahnsinnig spannend. Also stellst tolle Fragen, ganz spannende Fragen. Und ich finde deine Podcasts auch sehr spannend. Und das muss viel Arbeit sein.
Ja, das ist es auch tatsächlich. Also allein die Vorbereitung, wie du jetzt schon gesagt hast, mit den Fragen, da mache ich mir immer sehr lange Gedanken. Da hat allerdings Mira Valentin auch schon mal zu mir gesagt, mir wäre eine gute Journalistin verloren gegangen, weil ich so gute Fragen stelle.
Ja, das stimmt. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz, auf jeden Fall. Ganz, wirklich feine Fragen, feine Fragen. Also das ist auch, das ist das ganz große Glück für uns, weil eine Frage stößt ja, macht ja Schubladen im Kopf auf.
Genau.
Deine Fragen haben wirklich gerade, deswegen war es mir so wichtig, mich nicht vorzubereiten, weil dann hätte ich mich auf irgendwas versteift. Und deswegen war das total spannend, mich selber auch zu hören. Also, das habe ich noch nie gesagt. Das habe ich noch nie gedacht. Und also großes, großes Kompliment.
Das freut mich total. Und ich finde auch, manchmal sind auch tatsächlich die Fragen wichtiger als die Antworten. Einfach nur mal, dass man so eine Frage gestellt bekommt und dann sagt man, denkt so, ganz neue Perspektive.
Genau, genau.
Ja,
ja, Perspektive. Guck mal, da haben wir es wieder. Ganz
genau.
Neue Perspektive, genau, genau.
Schließt sich der Kreis wieder.
Ja, schließt sich der Kreis, genau.
Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Die längste Nacht von Isabel Abedi. Am schönsten fand ich den Garten im Frühling, wenn alles blühte. Der Kirschbaum vor der Laube strahlte unwirklich schön in Rosa und Weiß. Ich liebte diesen Duft, der so süß und verheißungsvoll war. Zu beiden Seiten des Rasens reckten sich Frühlingsblumen dem blauen Himmel entgegen, dicht strahlende Narzissen, winzige Blausternchen und Tulpen in einem fast blutigen Rot. Gartenarbeit war eine weitere Beschäftigungstherapie meiner Mutter und, wer sie nicht kannte, hätte einen fröhlichen Menschen in ihr vermutet. Mein Vater war aber ganz offensichtlich nicht nach draußen gegangen, um die morgendliche Idylle einzuatmen. Er hatte das Telefon am Ohr und hielt den Kopf gesenkt, während er auf und ab ging. Draußen war es so still, dass seine Stimme bis an die geöffnete Terrassentür getragen wurde. Seine sonst eher ruhige Tonlage hatte sich in eine eisige Höhe geschraubt. Ich hörte nicht alles, was er sagte, aber einzelne Wortfetzen verstand ich deutlich. Unfassbar! Persönlichkeitsrechte! Ich werde alles dafür tun, dass dieser Roman nicht erscheint! Die ausgedruckten Seiten, in denen mein Vater in der Nacht zuvor gelesen hatte, lagen auf dem Sessel. Mittlerweile wurde es wirklich Zeit für die Schule, aber meine Neugier war größer. Ich beugte mich über den Stapel Papier. Er umfasste kein vollständiges Manuskript, wie ich gestern Nacht vermutet hatte, sondern 20, höchstens 30 Seiten und obenauf lag ein Brief. Lieber Thomas, anbei der Auszug aus Shepherds neuem Roman, an dessen Ende der Autor meines Wissens nach noch arbeitet. Der Roman soll weltweit erscheinen und wurde jetzt auch uns angeboten. Die Namen sind alle geändert, aber dass es die Geschichte aus Viagello ist, scheint mir unmissverständlich. Wie sehr ich mir wünsche, dass ich mich irre. Beste Grüße, Oliver. Ich warf einen raschen Blick in den Garten, wo mein Vater noch immer in das Telefonat vertieft war. Jetzt schien er zuzuhören und ich vermutete, dass er den Absender des Anschreibens am Ohr hatte. Oliver war Lektor in dem großen Berliner Verlag, in dem mein Vater früher gearbeitet hatte, und sein bester Freund. Er gehörte zu den wenigen Gästen, die noch zu uns nach Hause kamen. Unter Olivers Anschreiben lag das Titelblatt der Leseprobe. Der Roman hieß »Die längste Nacht« und war von Sol Shepard. Zum Leidwesen meines Vaters und trotz meiner häufigen Aufenthalte in seinem Arbeitszimmer war ich nie eine große Leseratte gewesen. Aber der Name des Autors war mir natürlich ein Begriff. Shepards Werke, ziemlich blutrünstige Thriller waren Weltbestseller und ein paar davon kannte ich sogar. Meine Freundin Trixie hatte sie mir in die Hand gedrückt. Sie war ein eingefleischter Fan von Shepard, hatte alles von ihm gelesen und regte sich ständig darüber auf, dass seit Jahren nichts Neues von ihm erschienen war. Ich beugte mich nach unten und blätterte wahllos durch die Seiten. An einem Absatz blieb ich hängen. Es war einer dieser Sommertage, an denen der Himmel hoch und wolkenlos war, eine Kuppel aus strahlendem Blau. Ihre Eltern waren in die Stadt gefahren und die vier hatten die beiden Kleinen zu ihrer geheimen Badestelle am Fluss mitgenommen. Eine Insel aus Wald und Felsen schirmte sie ab. Kein Tourist hatte je hierher gefunden. Die Bäume, die sich schützend um das Ufer rankten, flimmerten grün in der Hitze und das türkisfarbene Wasser glitzerte der Sonne wie ein Teppich aus Diamanten. Amadeo lag bäuchlings im Sand. Er sah zu Maya, die im flachen Wasser stand. Sie trug einen weißen Bikini. Ihre Brustwarzen setzten sich ab unter dem dünnen Stoff. Bei ihrem Anblick ging sein Atem flacher. Maya! Alles warf Schatten neben ihr, selbst die Sonne. Sie streckte ihre Hände nach Piccola aus und die Kleine lief auf ihren speckigen Beinen durch das Wasser auf sie zu. »Engelchen, flieg! Engelchen, flieg!« Maya griff Piccola an den Handgelenken, um sie in immer wilderen Kreisen durch die Luft zu wirbeln, und das selige Glucksen der Kleinen mischte sich in das Rauschen des Wasserfalls. Der Wind spielte in Mayas Haaren. Sie reichten ihr bis zu den Hüften und hatten die Farbe von Milch mit Honig. Amadeo konnte seinen Blick nicht von ihr lösen. Mehr denn je erschien ihm Maya wie ein Wesen aus Licht. In den Zeilen steckte so gar nichts von der schnellen und harten Spannung, die ich aus Shepard-Thrillern kannte, aber etwas an ihnen berührte mich tief. Es kam mir vor, als ob ich die Stimmung am Fluss fühlen konnte. Sie zog mir am Herzen, und hätte ich nicht die plötzliche Stille vernommen, wäre ich wahrscheinlich am Text kleben geblieben. Mein Vater stand jetzt unter dem Kirschbaum, den Oberkörper vorgebeugt, mit dem Rücken zu mir. Seine Hand mit dem Telefon hing schlaff nach unten, mit der anderen stützte er sich an den Baumstamm, als wäre er kurz davor, sich zu übergeben. Er kam mir schmal vor in diesem Augenblick, schmaler noch als sonst. Er trug die Klamotten von letzter Nacht, als wäre er gar nicht ins Bett gegangen. Und noch einmal dachte ich an den starren Blick, den er mir zugeworfen hatte. Nächte haben ihre eigenen Gesetze, und eines von ihnen ist, dass sie Dinge größer erscheinen lassen, als sie einem bei Tageslicht besehen vorkommen. Seltsam fand ich die ganze Sache zwar auch jetzt noch, aber sie hatte nicht mehr diese beklemmende Wirkung auf mich und im Unterschied zu gestern kam mir an diesem Morgen eine rationale Erklärung in den Sinn. Vielleicht war der Roman eine geklaute Idee von einem Autor, der bereits bei meinem Vater unter Vertrag stand. Vor ein paar Monaten hatte schon einmal einen dicken Rechtsstreit wegen eines Plagiats gegeben, der mein Vater ziemliche Nerven gekostet hatte, und damals hatte ich seine erste Reaktion ja auch nicht mitbekommen. Es tat mir leid, dass er offensichtlich wieder Sorgen hatte, aber was immer das Problem war, er würde es schon lösen. Ich verzog mich aus dem Arbeitszimmer, schnappte mir das Schulbrot, das meine Mutter mir wie jeden Morgen geschmiert hatte, und schwang mich auf mein Fahrrad. Und als mir Trixie vor der Schule entgegenstürmte, um mir zu erzählen, dass wir heute den VW-Bus anschauen würden, den ein Bekannter von Danilo zu einem Schnäppchenpreis verkaufen wollte, vergaß ich die Leseprobe von Sol Shepards neuem Roman. Er stand am Fuß der alten Ruine, allein mit der Nacht und den Schatten der Vergangenheit. Aber er konnte sich diesem Ort nicht entziehen. Wenn du lange genug in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Nietzsche kam ihm in Nächten wie diesen oft in den Sinn. Er dachte an das Telefonat, das ihn aus dem Haus getrieben hatte. Welche Grenze er überschritten hatte, als er die Geschichte aus der Hand gab, wollte er sich noch nicht in aller Konsequenz eingestehen. Doch die Worte hallten jetzt wie ein Echo in seinem Inneren nach. In der Ferne läutete die Kirchenglocke. Er lauschte ihrem satten, friedvollen Klang und rief sich ins Gedächtnis, was ihn am Anfang angetrieben hatte. Es waren die leisen Töne gewesen. Das Böse, das in jedem von uns schlummert. Die Schuld, die... wie er meinte, jeder von uns trägt. Wir alle sind Täter, dachte er. Jeder von uns ist zu allem bereit. Ja, genau das hatte ihn seit jeher fasziniert. Und sich selbst hatte er nie davon ausnehmen können. Denn, wenn er ehrlich war, hatte etwas in ihm schon in den ersten Augenblicken losgeschrieben, in denen er sich dafür entschieden hatte, in die Geschichte einzusteigen und sie zu verändern. Er hatte sie in sich getragen, über Jahre. Nur sein Gewissen hatte sie in Schach gehalten, aber sie hatte in ihm pulsiert, alle anderen Ideen in den Schatten gestellt und nichts anderes mehr aus ihm herausgelassen. Dass etwas Leises so laut sein konnte. Jede Nacht seit jener längsten hatte die Geschichte in sein Ohr geflüstert. Ich bin zu dir gekommen. Nur du kannst mich schreiben. Ich bin die einzige Geschichte, die in dir steckt. Hör auf, dich zu wehren und erzähl mich. Und das hatte er beinahe geschafft. Bis auf das Ende, das er noch immer zurückhielt. So hatte er es ihnen jedenfalls gesagt. Aber die Wahrheit sah leider anders aus. Es war das Ende selbst, das sich zurückhielt. Er wusste, dass er etwas übersehen, irgendwo im Laufe der Geschichte einen Gedankenfehler gemacht hatte, an dem jetzt alles hing wie an einem seidenen Faden. Etwas fehlte, das er dringend brauchte, um diese Geschichte zu ihrem einzig möglichen Schluss zu bringen. Aber er wusste nicht, was es war. Und das, genau das, brachte ihn langsam, aber sicher um den Verstand. Wie es weitergeht, erfährst du in Die längste Nacht von Isabel Abedi. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du mal bei mir auf Instagram vorbeischaust. Ich habe nämlich über den Sommer die Reels für mich entdeckt. Ich weiß, die Funktion gibt es ja schon seit 1 oder 2 Jahren. Aber ja, was so neue Tools ausprobieren angeht, bin ich immer etwas langsamer. Und auf jeden Fall hat es mich auch ein wenig Überwindung gekostet, mich wirklich vor die Kamera zu stellen und so ein paar lustige Autoren-Reels zu drehen. Also es sind so ein paar, ja, selbstironische Videos beziehungsweise Witze und ich nehme eben auch ein paar Autoren-Klischees auf die Schippe. Also wenn du Lust hast, dann schau gerne mal bei mir auf Instagram unter @juliazieschank vorbei und du kannst mir auch gerne dann einen Kommentar unter den Reels hinterlassen, wie sie dir gefallen haben und ob du diese Klischees oder Situationen vielleicht auch kennst. Da bin ich sehr gespannt und ja, ich hoffe natürlich, es trifft deinen Humor. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!